Liebe Gemeinde, zu jeder menschlichen Gesellschaft zählt ein Rechtssystem. Ein System, was regelt, wie man mit Dingen umgeht und mit Sachverhalten umgeht, wenn Unrecht geschehen ist. In unseren Zeitungen lesen wir immer wieder von furchtbaren Dingen. Ich erinnere an diesen Journalisten, der in der Türkei umgebracht worden ist im Konsulat von Saudi-Arabien. Wir hören schreckliche Dinge und diese Dinge machen auch etwas mit uns. Sie lösen etwas in uns aus. Aggressionen, Hilflosigkeit, Gefühle, hier ist etwas geschehen, was nicht hätte geschehen dürfen. Hier haben Menschen gehandelt, die zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Und wir sehen gerade dieser eine Fall, den ich kurz benannt habe, der hat auch ganz hohe Emotionen ausgelöst. Aber es sind auch viele andere Dinge, die Emotionen auslösen. Und vieles von dem kann dann dazu führen, dass Menschen aggressiv werden und dass sie versuchen, nach ihren Maßstäben Recht zu schaffen. Wir kennen das, solche Art von Rechtschaffung kennen wir aus Bewegungen, beispielsweise den rechten Bewegungen, die meinen, hier ist Unrecht geschehen und wir müssen uns jetzt zur Wehr setzen, wir müssen das Recht wiederherstellen. Unser Text stellt uns, den wir gerade gelesen haben, der stellt uns vor Augen, wie wir als Christen mit diesen Fragen umgehen sollen. Ich denke, wir sind genauso, und das merke ich an mir, wir sind genauso betroffen, wenn wir davon hören, dass Unrecht geschieht. Wir sind, also ich zumindest, bin genauso emotionalisierbar, dass ich auch manchmal Gedanken habe, die gar nicht so unbedingt zu dem passen, was ich sonntags predige. Und dass ich mich mit diesen Gedanken auch auseinandersetzen muss. Wie reagieren wir angesichts geschehenen Unrechts und wie reagieren wir auch, wenn uns Unrecht getan wird? Das ist die Frage, vor die uns dieser Text stellt. Der Text, den wir gelesen haben, gerade miteinander, steht im letzten Teil des Römerbriefes und deswegen ersetzt eigentlich voraus, dass wir vertraut sind mit dem, was vorne im Römerbrief gesagt ist. Letztlich ist es ja ein Text, der lauter Forderungen an uns ergehen lässt, Handlungsanweisungen, die, wenn man sie jetzt einfach mal ohne Voraussetzungen liest, eine reine Zumutung sind. Wenn mir Unrecht geschehen ist, dann soll ich gar nichts dagegen unternehmen. Eigentlich eine ziemliche Zumutung für uns als Menschen. Wenn wir aber den ersten Teil des Römerbriefes mitziehen, und Paulus ging davon aus, wer diesen Teil, den wir gelesen haben, zur Kenntnis nimmt und danach handeln möchte, der weiß auch, was davor gesagt ist, dann müssen wir sehen, einmal wurde davon geredet, ganz am Anfang des Römerbriefes, wir sind von Natur aus Menschen, die nicht Gottes Willen entsprechen. Wir sind von Natur aus Menschen, die selber schuldig geworden sind, die selber anderen Schaden zugefügt haben und selber immer wieder auch dazu geneigt sind oder zumindest das Potenzial in uns tragen, Schaden zu üben anderen gegenüber. Dann wurde gezeigt, Gott ist auf uns Menschen zugekommen. Gott selber hat sich in Jesus Christus hingegeben und hat unsere Schuld getragen. Er hat uns entlastet. Das ist der weitere Teil, der im Römerbrief dann gezeigt wird. Er macht uns gerecht und er spricht uns gerecht, obwohl wir Menschen sind, die Schuld auf sich geladen haben. Gott streicht unsere Schuld durch und hängt sie mit Christus ans Kreuz. Und dann geht es im Römerbrief 8 weiter. Gott gibt uns durch seinen Geist sogar die Möglichkeit, anders zu handeln, als es von unseren Emotionen oder aus unseren menschlichen Beweggründen möglich wäre. Gott gibt uns Kraft, ein anderes Leben zu führen, als das Leben, was so üblich oder normal wäre. Und wenn wir diese Dinge nicht ins Auge fassen, einmal, dass wir gerechtfertigte Sünder sind, zum anderen, dass Gott uns liebt und dass er bezahlt hat und zum dritten, dass er uns auch das Potenzial gibt, handeln zu können, anders handeln zu können, als es in unseren menschlichen Möglichkeiten gibt. Wenn wir das nicht sehen und wenn wir das auch nicht angenommen haben für uns, dann ist alles, was ab Kapitel 12 gesagt wird, für uns eine Überforderung, weil es mit menschlichen Möglichkeiten und aus menschlicher Kraft nicht zu bewältigen ist. Dann wenden wir uns unserem Text zu und gerade mit diesem im Hinblick darauf, dass wir wissen, letztlich, wenn wir uns von Gott nicht befähigen lassen, so zu leben, wenn wir ihm nicht selber unser Potenzial hinlegen, das Negative, dann werden wir durch diesen Text überfordert werden. Das Erste, was gesagt worden ist, wir sollen anderen, die uns etwas Böses angetan haben, nicht mit gleicher Münze zurückzahlen. Und der zweite Teilsatz des Verses 17 ist bei uns so ein wenig anders übersetzt worden. Wir sollen vor allen, oder unser Handeln soll vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Wenn wir da in den griechischen Text reinschauen, dann bedeutet dieser Text eigentlich, wir sind mitverantwortlich für die Reaktion des anderen. Wir sollen uns überlegen, was macht das, wie ich handle, was macht das mit meinen Mitmenschen? Wir können uns vorstellen, man kommt in eine Firma, der Chef hat schlechte Laune gehabt, schlecht geschlafen oder sonst wie und flaumt einen vielleicht an und ich überlege mir, wie kann ich dem Chef jetzt, Chef ist natürlich gefährlich, ne? Wie kann ich dem jetzt auch eins zurückwischen und so und dann kann sich etwas in Gang setzen, was ihm auch dem Chef gar keine Möglichkeiten mehr gibt, jetzt positiv zu reagieren, sondern dass er jetzt sich gekränkt fühlt und dann gibt es so ein Ping-Pong-Spiel der Gekränktheiten. Was macht das mit dem, wie ich reagiere? Wir können aber auch eine negative Reaktion oder etwas Negatives, was uns entgegengebracht wird, auch auffangen. Ein Stück weit habe ich manchmal das Bild eines Sandbettes an der Autobahn vor Augen, wo ein LKW, der aus dem Ruder läuft und mit ziemlicher Dynamik dahin reist, den kann man auf so ein Sandbett leiten und dann kommt er zum Ausgleiten. Was bist du, wenn dir Unrecht geschieht, wenn jemand unfreundlich ist? Jemand wie eine harte Wand, die dem das wieder zurückknallt, als wenn man jetzt einen Ball gegen die Wand wirft und dann wundert man sich, dass der sofort wieder kommt, oder eher so eine Art Sandbett. Ich war 5 Jahre lang in den 80er Jahren Schöffe und mich hat es sehr beeindruckt, jedes Mal, wenn wir da irgendwelche Straftäter sitzen hatten, dass wir nachdem so alles verhandelt war und als es dann darum ging, was machen wir jetzt mit diesem Menschen? Gefängnis oder Bewährung oder so, da war ich tief beeindruckt von dem Richter, mit dem ich meistens zusammen war, dass er uns darauf hingewiesen hat, dass wir immer wieder sehen müssen, was macht unsere Reaktion auf sein Handeln, was macht das mit diesem Menschen? Kann es sein Leben zerstören? Kann es dazu führen, dass er nicht mehr aus diesem Kreis des negativen Handelns rauskommt? Ist eine Möglichkeit da, dass wir so reagieren, dass er merkt, wir reichen ihm ein Stück weit die Hand zur Hilfe. Manchmal kann man natürlich von einer Strafe nicht absehen, aber für mich war dieser Gedanke immer wieder wichtig, was macht das mit ihm? Deswegen ist es auch nicht so, wenn uns jemand Unrecht tut, dass wir einfach alles schlucken sollen, als wenn das, sondern wir können ihn auch darauf hinweisen. Aber wichtig ist dieser Gedanke, was macht, was wir ihm tun oder sagen, was macht das mit ihm? Ist es so, dass gar nichts anderes zu erwarten ist, als dass er zurückbefft und ja auch wieder in seiner Reaktion bestärkt wird? Oder haben wir andere Möglichkeiten, wenn wir einmal nachdenken? Und hier dieser Text sagt uns, du bist mit dafür verantwortlich, wie der andere reagieren wird. und du hast die Möglichkeiten. Da kommen wir wieder zum Römer 1, Kapitel 1 bis 8. Du bist ausgestattet mit anderen Möglichkeiten. Du musst dich nicht des Instrumentariums bedienen, das dir als Mensch einfach zur Verfügung steht. Zurückschlagen, zurückmeckern oder was auch immer. Das musst du nicht. Wichtig ist nur, dass du dir dessen bewusst bist. Und von daher die Frage, was macht mein Handeln, gerade wenn mir Unrecht geschieht oder wenn ich Unrecht des anderen Menschen geschieht, was macht mein Handeln mit dem, der Unrecht getan hat? Gottes Wille, und das können wir im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4 lesen, Gottes Wille ist, dass allen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte nicht, dass der Mensch, der mir Unrecht getan hat, dass ich sage, der kriegt jetzt so eins auf den Deckel, und wenn er dann noch weiß, dass ich Pastor bin, dass er sagt, mit der Kirche will ich nie wieder was zu tun haben, beispielsweise, oder wenn er weiß, dass ich Christ bin, sondern dass ich überlege, wie kann ich in meiner Reaktion demjenigen helfen? Das kann manchmal auch sein, dass ihm sie, oder es soll auch sein, dass ihm sein Handeln bewusst wird. Da kommen wir dann am Ende des Textes noch dazu. Aber wichtig ist diese Frage, dass wir uns stellen und dass wir nicht aus dem Bauch heraus zurückmeckern. Meine Oma hatte manchmal gesagt, ich war ein sehr emotionaler Jugendlicher, hat sie gesagt, nimm einen Schluck Wasser in den Mund. Und versuch mal, wie lange du den im Mund behalten kannst, wenn du aggressiv bist. Und dann ist es manchmal auch schon abgeebbt. Habe ich damals zwar nicht so gemacht, ich habe schnell runtergeschluckt und dann ging es weiter. Aber jedenfalls, dass wir uns dessen bewusst sind, unsere Reaktion auf Unrecht, das uns geschehen ist, hat auch Auswirkungen darauf, wie der andere dann reagiert oder reagieren kann. Zumindest wenn wir voraussetzen, der ist vielleicht ein Mensch, der das Potenzial, das wir Christen haben, anders reagieren zu können, gar nicht kennt oder nicht hat. Das Zweite, was uns dieser Text vor Augen stellt, das ist dann, wovon lassen wir uns bestimmen? Wovon lassen wir uns und unsere Emotionen bestimmen? Lassen wir sie von dem bestimmen, was wir in der Zeitung lesen, was von außen auf uns zukommt, von unfreundlichen Mitmenschen? Dann gilt ja das Gesetz des Echos, wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. Und wenn ich jetzt so dieser Wald bin als Mensch, dann ist es so, wenn jemand unfreundlich zu mir ist, was kann der Wald anderes tun? Der Wald denkt nicht viel, der schallt heraus und sagt etwas Unfreundliches zurück. Der kann nicht anders. Ein Echo reagiert einfach auf das, was hineingerufen wird in den Wald. Es ist einfach die Reaktion. Und ich soll mir dessen bewusst sein und soll, oder wir sollen uns fragen, was ist eigentlich das, wie wir reagieren sollen? Und da sagt uns der Vers 18 in unserem Text, Gott selber sagt, ich werde Recht schaffen, ich werde dir dein Recht schaffen. Du brauchst nicht selber für dich zu kämpfen, du brauchst nicht selber den anderen den Kopf zu waschen, sondern ich werde es tun. Aber halte dir vor Augen, und das ist wieder Römerbrief Kapitel 2 Vers 1, du hast keine Entschuldigung, wenn du andere richtest oder beschuldigst, denn du tust eben dasselbe, so steht da, so schreibt Paulus im Kapitel 2 am Anfang. Indem wir jemand anders beschuldigen, sollen wir uns immer dessen bewusst sein, dass wir auch schuldige Menschen sind. Und das ist ja dieses typische Beispiel, wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, zeigen mehrere Finger auf mich. Also, dass ich mir dessen bewusst bin, ich selber bin weder dazu berufen, zu verurteilen oder zu urteilen, noch dazu bevollmächtigt. Er sagt, ich werde diese Sache machen. Und wenn ich mir selber mein Recht verschaffe, dann trete ich praktisch ihm in den Weg und dränge ihn zur Seite und sage, ich will das, was du dir vorbehältst, selber machen. Es gibt natürlich bei uns, da kommen wir dann in Römer 13, würden wir dazu kommen, die weltliche Gerichtsbarkeit, die Rechtsprechung, die wir in Anspruch nehmen können. Paulus tadelt aber im 1. Korinther Kapitel 6 die Rechtsprechung, wenn es einen Streit zwischen Christen gibt. Dann sagt er, Christen vor einem öffentlichen Gericht, also Menschen, die zu Jesus gehören, vor einem öffentlichen Gericht, da sagt Paulus dazu, schämt euch. Seid ihr nicht in der Lage, Rechtsfragen unter euch zu lösen? Gehen so Geschwister miteinander um? Von daher, man kann vielleicht vor Gericht gehen, wenn man mit, und das würde Paulus dann so sagen, mit Menschen zu tun hat, die Gott nicht kennen. Aber auch das wäre dann ja, ein Weg, der uns möglich ist. Wichtig jedoch ist, dass Gott uns sagt, er möchte unsere Sache führen. Er möchte, dass wir ihm überlassen, den anderen, der uns Unrecht getan hat, wieder zurechtzubringen. Und dass wir selber nicht vergelten, sondern wie es dann auch im Vers 17 heißt, im Frieden leben mit allen Menschen. Und wenn wir das sehen, Vers 17, dass wir mit allen Menschen im Frieden leben sollen, dann ist in der Bibel, wo das vorkommt, nicht damit gemeint, dass wir halt nicht streiten sollen. Oder besser gesagt, es ist auch damit gemeint, aber nicht nur. Manfred Siebald, der ja vor gut einer Woche in Rostrup gesungen hat, hat in einem Lied gesagt, dass es sich bei dem Frieden, den Gott uns nahegebracht hat oder den wir verkörpern sollen, nicht einfach darum handelt, dass die Waffen schweigen, dass sich nur Furcht und Hass die Waage halten, sondern bei dem Frieden, den Gott sagt, geht es darum, dass Menschen befriedet, zufrieden werden. Und ein Mensch, der ein Mensch des Friedens ist, der wird darauf achten, dass die Menschen in seiner Umgebung zum Frieden finden, zufrieden gestellt werden. Das heißt, wenn ich da nach Gottes Willen handeln will, und wir sehen auch, das ist für uns als Menschen, so aus unserem menschlichen Potenzial eine Überforderung, dann heißt das, dass ich ein Mensch bin, der um sich herum schaut, dass kein Mensch irgendwie so bleibt, dass er nicht zurechtgebracht wird, dass ich für einzelne Menschen da bin, dass ich einzelne Menschen, die in Not sind, auch unterstütze, dass ich ihnen helfe, dass ich ihnen auf die Beine helfe, dass um mich herum eine Atmosphäre ist, dass man weiß, zu dem kann ich gehen, der ist für mich. Etwas Wichtiges. Also insofern, wichtig jedoch, wovon oder woher lasse ich mein Handeln bestimmen? Lasse ich mein Handeln bestimmen von außen, von dem, was auf mich zukommt? Oder, und das wird gesagt, im Vers 18 wird darauf hingewiesen, was die Heilige Schrift dazu sagt. Was hat die Bibel, hat sie einen Einfluss auf mich? Hat die Bibel etwas oder hat Gott durch sein Wort etwas mitzureden? Wenn ich Entscheidungen zu treffen habe oder auch auf jemanden reagiere, frage ich ihn erstmal, was soll ich tun? Bin ich mit ihm im Gespräch? Das wäre ja so ein bisschen mit diesem Schluck Wasser im Mund dann so. Bremse ich erstmal, wenn ich aus dem Bauch heraus handeln will, und frage erstmal ihn, was sagst du? Und damit kommen wir dann zum dritten Punkt unserer Überlegungen. Dort wörtlich übersetzt heißt der Punkt eigentlich, wenn dein Feind dir Schlimmes angetan hat, beziehungsweise wenn Menschen dir Schlimmes antun, wie sollst du reagieren? Dann heißt es in den Sprüchen, Kapitel 25, Vers 21, heißt es beispielsweise, du sollst ihm, wenn er hungrig ist, zu essen geben. Wenn er durstig ist, zu trinken geben. Vielleicht kannst du ihn sogar fragen, was isst du am liebsten? Lieblingsgericht. Du sollst etwas für ihn tun, etwas Positives. Und da kommen wir spätestens dahin, dass wir denken, also wenn das jemand ist, über den wir uns wirklich geärgert haben oder dem wir nichts Gutes wünschen, kommen wir dann hin, wenn wir Gott fragen, kann etwas herauskommen aus seinem Mund, was uns überhaupt gar nicht passt. Wo ich dann sage, ich kann ihm etwas geben, ich kann ihm ein Getränk mixen, das so bitter ist. Und ich kann ihm auch irgendwas Schlechtes geben, dass ihm schlecht wird oder so etwas. Aber wichtig ist, dass wir da auf Gott hören. Und ein Wort, was dazu gesagt wird, diese Erklärung, das kam in unserer Übersetzung nicht so raus. Wenn du das tust, wenn du ihm Gutes tust, wenn du für das, was dir angetan worden ist, ihm etwas Positives sogar zurückgibst, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt häufen. Da macht man jetzt, das ist jetzt schon wieder das, was der Neigung entspricht. Hoffentlich brennt das ordentlich. Aber das ist nicht damit gemeint. Dieses Bild der feurigen Kohlen war einfach gemeint, dass es ihm heiß unter dem Hintern wird. Dass er so nicht weiterleben kann. Dass er merkt, Mensch, ich habe dem so etwas getan und er tut mir etwas Gutes. Und dass ihm sein Gewissen zu brennen beginnt. Das ist eher das, was hinter diesem Bild stand. Im Alten Testament sehen wir auch, wie dort, das Alte Testament wird ja oft immer als grausames Testament angesehen und der alttestamentliche Gott, das ist ja natürlich eine völlig verkehrte Sichtweise, es ist ein Gott im Alten und im Neuen Testament, der wird dann auch immer als sehr rigoros angesehen. Im zweiten Buch Mose 23 heißt es, wenn du mit jemandem verfeindet bist und den überhaupt nicht leiden kannst, wenn er dir Schlimmes angetan hat und sein Esel läuft weg und du begegnest diesem Esel, dann sollst du den Esel nehmen und ihm zurückbringen. Er braucht ihn für die Arbeit. Und so sollst du auch für den Menschen, der dir Schlimmes angetan hat, dem sollst du genauso helfen wie jedem anderen und sollst nicht Unterschiede machen. Der barmherzige Samariter ist ja also ein Beispiel. Die Samariter waren ein verachtetes Volk. Die Juden haben gesagt, dass man mit den Samaritern nichts Gutes anfangen kann. Sie haben sie einfach verachtet. Und so ein Mensch, als ein Jude da am Weg liegt, so ein Mensch beugt sich zu ihm und hilft ihm. Und sagt nicht, das ist ja einer von denen. Das wäre so ungefähr, als wenn wenn Jesus das erzählt, vielleicht ein Rechtsradikaler sieht einen Flüchtling liegen und kommt und beugt sich zu ihm und hilft ihm. Oder umgekehrt, ein Flüchtling sieht einen Rechtsradikalen liegen, vielleicht so ein bisschen besser, ne? Und beugt sich hin und hilft ihm. Einem Menschen, der eigentlich völlig gegen ihn ist. Gott verlangt nicht weniger als das, was uns überfordert. Das können wir wissen und deswegen sind wir darauf angewiesen und dahin möchten uns diese Texte führen. Sie möchten uns dahin führen, zu fragen und damit kommen wir eigentlich zum Grundsätzlichen, aus welcher Wurzel lebe ich? Welche Kraft nehme ich in Anspruch? Lebe ich einfach so nach dem, was mir in den Sinn kommt und aus dem Bauch heraus? Oder bin ich verwurzelt, Psalm 1, wie ein Baum am Wasser, bin ich verwurzelt in meinem Gott? Ist er für mich die Instanz, die maßgeblich ist? Dass ich in dem, was ich tue, auch wenn ich vielleicht menschlich gesehen ein Recht hätte und menschlich gesehen verständlich handeln würde, wenn ich mich für Unrecht mit Unrecht revanchiere, aber wurzel ich so in Gott, dass ich sage, ich gehöre dir. Das, was du möchtest, das ist mein Wunsch. Ich weiß, dass du mich liebst und deswegen möchte ich nichts tun, was deiner Liebe widerspricht. Deswegen, da kommen wir ja nochmal auf den ersten Teil des Römerbriefes, Kapitel 5, Vers 6 heißt es, Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und Jakobus fragt dann in seinem Brief wiederum, kann es sein, dass ein Herz, das voller Liebe ist, dass aus einem Herzen, das voller Liebe ist, Fluch- und Rachegedanken kommen? Ist das möglich? Es gibt wohl nur eins, entweder Gott füllt und hat unser Herz mit Liebe gefüllt, dann sind wir gar nicht anders gefragt, als dass wir auch diese Liebe weitergeben, auch an Menschen, die uns Unrecht getan haben. Oder es ist so, dass wir halt unser Herz mit anderen, mit eigenen Rezepten und Gedanken gefüllt haben. Jedenfalls, deswegen sagt Jesus auch, und damit komme ich zum Schluss, was in den Menschen reingeht, was du isst, macht dich nicht unrein, aber was herauskommt, das zeigt letztlich, was drinne ist. Wenn man eine Zitrone auspresst, wird kein Orangensaft herauskommen. Aber wenn man eine süße Frucht auspresst, wird auch nichts Saures rauskommen. Das heißt, letztlich zeigt sich gerade angesichts von Situationen, in denen uns Unrecht getan wird, was in uns steckt. Und wer dann mit Zorn oder so reagiert, der hat zumindest schon mal gesehen, hier habe ich noch Korrekturbedarf. Das heißt nicht, und das ist ja auch, wir leben aus der Vergebung, das heißt nicht, dass wir dann verstoßen sind, aber es heißt, wir entsprechen nicht dem, wie Gott sich uns wünscht. Und so kommen wir dann zu unserem Vers, der ja den Text beschließt und der zu Anfang dann auch ertönt ist als Luther-Übersetzung: Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Und das ist jedes Mal wieder so, dass wir uns wirklich darauf einlassen müssen, auf Gottes Gedanken, wenn wir gefordert sind, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist nur in seiner Kraft möglich. Amen.